Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Unsere Themen. Nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts im Steuerstreit mit Washington, Finanzminister Merz zeigt sich überrascht und will prüfen, ob das Parlament einen Ausweg weisen kann. Wir fragen, wäre das überhaupt legal? Dann Oscar Lafontaine, der Chef der deutschen Linkspartei, will sich aus der Bundespolitik zurückziehen. Ski, Didier Küsch gewinnt in Kitzbühel auch die Abfahrt. Außerdem, das Leben geht weiter, muss weitergehen, auch im zerstörten Port-au-Prince die Reportage. Und Besuch im Dörfchen Saint-Moi-sur-Seine, wo jedes Jahr Tausende Django Reinhardt feiern. Echo der Zeit, am Mikrofon sind Philipp Scholkmann und Daniel Hofer mit den Nachrichten.
Das gestern veröffentlichte Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes in Sachen UBS und USA war auch Thema an den Delegiertenversammlungen der SVP und der FDP. SVP-Präsident Brunner sprach von einer Staatskrise und bezeichnete den Bundesrat als Sicherheitsrisiko. Die Partei werde nun Unterschriften für eine Initiative sammeln, um eine Volkswahl des Bundesrates durchzusetzen. FDP-Präsident Belli schoss zurück und sprach von konservativen Demagogen, die täglich den Untergang der Schweiz beschwören würden. Bundesrat Hans-Rudolf Merz zeigte sich überrascht über das Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes. Darin wird die Herausgabe von Bankkundendaten an die USA zumindest teilweise als widerrechtlich bezeichnet. Der Bundesrat müsse nun überprüfen, ob das Abkommen in Gefahr sei. Eine Option sei, das Doppelbesteuerungsabkommen mit den USA ins Parlament zu bringen. Eine PUC einer parlamentarischen Untersuchungskommission im Fall UBS wäre er nicht abgeneigt, so Merz weiter. Die Delegierten der FDP Schweiz sagen Nein zu günstigeren Krankenkassenprämien für Menschen, die bewusst gesund leben. Die Parteileitung hatte einen Bonus vorgeschlagen für Menschen, die sich verpflichten, mit dem Rauchen aufzuhören oder sich einer Diät zu unterziehen. Zu den Gegnern gehörte Claude Rühe, Nationalrat der FDP-Liberalen und Präsident des Krankenkassenverbands Santé Suisse.
Das ist praktisch unmachbar. Wie kann man kontrollieren, dass jemand nicht raucht, dass nicht trinkt und so weiter? Das ist praktisch unmöglich, das zu kontrollieren und zu machen. Und es gibt auch andere Gründe. Das heißt, dass die Leute genetisch verschieden sind. Man kann nicht diese Leute strafen, weil sie eine böse Genetik haben zum Beispiel.
Ja, sagten die FDP-Delegierten hingegen zur Forderung nach einer besseren Qualitätskontrolle in den Spitälern. Zudem beschlossen die FDP-Delegierten die Ja-Parole zur Senkung des Umwandlungssatzes bei der zweiten Säule. Darüber wird am 7. März abgestimmt. Die SVP fordert, dass die alten Atomkraftwerke in der Schweiz rasch ersetzt werden. Das heißt, an den jetzigen Standorten sollen unverzüglich neue Kernkraftwerke gebaut werden. Die Delegierten der Schweizerischen Volkspartei stimmten einem entsprechenden Papier zur Stromversorgung zu. Mit dem Bau von Atomkraftwerken wolle man verhindern, dass es zu einer Versorgungslücke komme, argumentiert die SVP. Die CVP-Spitze hat Parolen für die Abstimmung vom 7. März gefasst. So sagt der Vorstand der CVP einstimmig Ja zur Verfassungsabstimmung über die Forschung am Menschen. Hingegen findet die CVP, die Tierschutzanwaltinitiative sei überflüssig und empfiehlt die Nein-Parole. 11 Tage nach dem Erdbeben hat die Regierung Haitis die Phase der Such- und Rettungsarbeiten für beendet erklärt. 111.500 Tote seien bis jetzt gezählt worden. 193.000 Menschen seien verletzt. Mehr als 600.000 Personen lebten in 500 Feldlagern. Der Leiter der humanitären Hilfe des Bundes, Toni Frisch, beurteilt die Schweizer Hilfe für die Opfer des Erdbebens in Haiti als positiv. Die Schweizer Helfer könnten sicher arbeiten, sei es im Spital, beim Verteilen von Trinkwasser oder bei der Unterbringung von Obdachlosen, so Frisch bei einem Besuch in Haiti. Der Chef der deutschen Linken, Oscar Lafontaine, will sich aus der Bundespolitik zurückziehen. Der 66-Jährige sagt in Berlin, er gebe sein Mandat im Bundestag ab und werde im Mai am Parteitag nicht erneut als Parteichef kandidieren. Als Grund für seinen Rücktritt aus der Bundespolitik gab er seine Krebserkrankung an. Und nun zum Sport. Er steht im Zeichen des Skifahrers Didier Küsch, der in Kitzbühel den zweiten Sieg in Folge feiert. Fritz Bischoff.
der neuen Burgerschaft damit eine seltene Leistung, haben doch vor ihm erst Hermann Mayer 2001 und Stefan Eberharter 2002 am gleichen Wochenende den Super-G und die Abfahrt in Kitzbühel gewonnen. Didier Güsch siegte am Hahnenkamm schon 1998 und 2008 jeweils auf verkürzten Abfahrten.
Es ist einfach schwer zu beschreiben. Einmal von ganz oben wollte ich wirklich gewinnen. Weil das ist halt immer noch nicht das Gleiche, wenn man nicht von ganz oben gewinnt. Und ich bin wirklich stolz von dieser Leistung von heute. Es ist einfach, es kann nicht schöner sein.
Der Vorjahressieger Didier de Fago als 8. und der Weltcup-Gesamtleader Carlo Janke als 11. vervollständigen die Schweizer Bilanz. Zu den Geschlagenen in ihrem Heimrennen zählen die Österreicher. Mario Scheiber als 4. ist der Beste. Vor ihm sind als 2. der Slowene Andrej Sporn und als 3. der Italiener Werner Hehl. Nichts Neues gibt es in den schnellen Disziplinen des alpinen Frauensektors. Eine dominiert die US-Amerikanin Lindsay Vonn. So heißt auch die heutige Siegerin der Abfahrt in Cortina d'Ampezzo, Lindsay Vonn. Hinter der jetzt fünffachen Abfahrts-Saisonsiegerin fährt die deutsche Maria Riesch auf den 2. Platz. Hervorragende 3. wird zusammen mit der Schwedin Anja Persson, die Schweizerin Nadja Kamer. An den Eiskunstlauf-Europameisterschaften in Tallinn hat sich Sarah Mayer in der Kür vom 8. auf den 5. Platz verbessert. Den Sieg holte sich die Italienerin Carolina Kostner. Und Bob? Bert Hefti gewinnt zusammen mit seinem Bremser Thomas Lamparter an den Europameisterschaften in Igels die Goldmedaille. Bronze geht an den 2. Schweizer Schlitten mit Daniel Schmid und Jörg Ecker.
Fritz Bischoff. Und soeben erreicht uns noch das Schlussresultat des Weltcup-Springens von Zakopan in Polen. Wie bereits gestern wird Simon Ammann 2. Der Sieg geht erneut an den Österreicher Gregor Schlierenzauer. Das Wetter, morgen scheint zunächst noch die Sonne. Mit Land und im Tessin hat es Hochnebelfelder. Diese lösen sich auf, jedoch ziehen aus Westen immer dichtere Wolken auf. Am Abend setzt allmählich Schnee oder Schneeregen ein. Die Temperaturen erreichen 1 bis 4 Grad. Am Montag schneit es zunächst noch ab und zu. Im Laufe des Tages gibt es im Norden einige Aufhellungen.
Wie weiter nach dem Urteil im Steuerstreit? Das Parlament soll es richten, sagen viele. Doch kann es das? Darf es das? Die Deutsche Linkspartei ist in leidenschaftlichen Flügelkämpfen und jetzt ohne Frontmann. Dann? C'est pourquoi, warum nur, fragt der Straßensänger inmitten der Ruinen, die Reportage aus Port-au-Prince. Schließlich Bericht aus Saint-Mois-sur-Seine, wo sich der Jazzgitarrist Django Reinhardt einst auf Händen zum Bahnhof tragen ließ. Mehr als 4000 Kundendossiers der UBS sollten nach Washington gesandt werden. Doch diese Amtshilfe ist nicht legal. So lautet in der Substanz das hochbrisante Urteil, das gestern vom Bundesverwaltungsgericht gefällt wurde. Damit scheint plötzlich die ganze Entspannungsstrategie im Steuerstreit in Frage gestellt. Der Bundesrat muss irgendeine Parade finden. Doch welche? Dominik Mayer fragte 2 der Bundesräte, nämlich Hans-Rudolf Merz und Didier Burkhalter. Er traf sie am Rand der FDP-Delegiertenversammlung heute in Bern.
Es war sicht- und hörbar heute. Finanzminister Hans-Rudolf Merz ist nicht glücklich über das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts.
Ja, ich bin natürlich etwas überrascht. Es ist aus rechtsstaatlicher Sicht zu begrüßen, dass man Klarheit schafft. Aber die Situation präsentiert sich wie folgt. Der Bundesrat hatte den Auftrag, den schweizerischen Finanzplatz und die UBS zu stabilisieren. Und es ist uns gelungen. Und jetzt sagt das Bundesgericht, aber der Weg, auf dem wir dieses Resultat erreicht haben, ist mindestens teilweise illegal. Und jetzt gilt es für den Bundesrat, die tatsächliche Situation mit der richtlichen Situation in Übereinstimmung zu bringen.
Ein Stück weit schimmerte bei Bundesrat Merz auch Ärger durch über die UBS.
Ja, der Bundesrat ist schon lange in einer schwierigen Situation wegen dieser UBS. Ich habe jetzt 4-mal mitgeholfen, dieses Problem zu lösen, auch zugunsten unseres Finanzplatzes und unserer Volkswirtschaft. Und jedes Mal, wenn wir entsprechende Maßnahmen getroffen haben, gab es zum Teil heftige Kritik. Aber das Resultat gibt uns eben recht. Die UBS funktioniert weiterhin zugunsten unserer Volkswirtschaft. Und ich glaube, man muss einfach dieses Resultat auch vor Augen halten, wenn man die gesamte Situation beurteilt.
Die UBS existiert noch, doch der politische Preis ist hoch, der juristische Flurschaden groß. Vor wenigen Tagen erst hatte das Bundesverwaltungsgericht die Herausgabe einer ersten Tranche von UBS-Daten im letzten Februar für illegal erklärt und nun blockiert es einen großen Teil der Amtshilfeverfahren. Der Bundesrat ist nicht aus dem Schneider. Er muss Lösungen suchen, wenn die USA auf den über 4000 Kundendossiers beharren. Im Raum steht die Idee, den Deal mit den USA über die Amtshilfe in diesen Fällen nachträglich vors Parlament zu bringen und so eine Rechtsgrundlage zu schaffen. Bundesrat Merz zeigt sich offen.
Das ist eine Option, wie andere auch, und gehört in den Kreis zu diskutierender Maßnahmen, über die der Bundesrat sich Rechenschaft geben wird.
Falls das nicht funktioniert und der Druck der USA steigt, dann könnte der Bundesrat im Extremfall zum Äußersten greifen, zum Notrecht. Er könnte dann die Dossiers in Eigenregie an die USA übermitteln. Bundesrat Didier Burkhalter sagte heute, er schließe das nicht ganz aus.
Notrecht kann nicht immer benutzt werden, das wissen wir ganz klar jetzt. Und wir müssen aufpassen, dass das Instrument immer gut mit der Lage genommen wird. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ob es gut oder nicht ist. Es ist einfach ein Instrument zur Verfügung, genauso wie die Parlamentslösung. Das werden wir dann beurteilen und dann rechtzeitig kommunizieren.
Der Bundesrat will am Mittwoch über die neue Situation beraten. Derweil fühlen sich diejenigen Politiker bestärkt, die mit einer parlamentarischen Untersuchungskommission PUC die Entscheidungen des Bundesrats im Fall UBS durchleuchten wollen. Er stelle sich nicht prinzipiell dagegen, sagte Hans-Rudolf Merz heute.
Ich begrüße Transparenz, und zwar so schnell als möglich und so effektiv als möglich, um endlich auch die Hintergründe und die Zusammenhänge ans Tageslicht zu bringen, die zu den einzelnen Entscheiden in den einzelnen Maßnahmen des Bundesrates geführt haben.
Der Entscheid liegt beim Parlament. CVP und FDP lehnen eine PUC mehrheitlich ab. Geschlossen für eine PUC stehen die SVP, die Grünen und die SP.
Dominik Mayer berichtete. Wie weiter nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts eine Option ist, das Abkommen, das der Bundesrat mit den USA geschlossen hatte, vors Parlament zu bringen, sagt Bundesrat Merz. Und er ist nicht der Einzige in der Bundesstadt, der heute diesen Weg vorschlägt, um den Vergleich auf den Boden des helvetischen Rechts zurückzuführen. Doch wie genau soll das gehen und wäre das überhaupt legal? Freddy Gasser hat nachgefragt bei den Juristen.
Jetzt sei in der Tat das Parlament gefordert, sagt René Matteotti, Steuerrechtsprofessor an der Universität Bern.
Ja, im Prinzip muss eigentlich hier das Parlament jetzt den Schiedsrichter in Anführungs- und Schlusszeichen spielen.
Wenn das Parlament wolle, könne es den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts umstoßen. Dieser Entscheid verlangt vom Bundesrat, er dürfe nur in Fällen von Steuerbetrug Amtshilfe leisten und Daten an die US-Steuerbehörden ausliefern, nicht aber bei Steuerhinterziehung. Das Parlament, so Matteotti, könne entscheiden, ob es den umstrittenen Artikel im bestehenden Doppelbesteuerungsabkommen Schweiz-USA und dem dazugehörigen Protokoll eng oder weiter interpretieren wolle, ob also Fälle von schwere Steuerhinterziehung auch unter den Ausdruck Steuerbetrug und dergleichen fallen oder eben nicht.
Und das würde bedeuten, dass eigentlich das Parlament sagen könnte, wir folgen der Interpretation des Bundesverwaltungsgerichtes nicht, weil nun der Bundesrat nicht mehr handeln kann, müssen wir eben diese Ergänzung ins Protokoll aufnehmen. Dann kommt sie vom Parlament und dann ist das Protokoll entsprechend auf der Stufe des Parlaments geändert wurden, beziehungsweise eben, wenn man sich korrekt ausdrückt, präzisiert, konkretisiert wurden.
Aber wird da nicht schlicht Recht gebeugt, wenn mit einem nachträglichen Parlamentsentschluss korrigiert wird, was das Bundesverwaltungsgericht gerügt hat? Nein, sagt Rechtsprofessor Rainer Schweizer von der Universität St. Gallen. Aber der Vorschlag, dass das Parlament nachträglich entscheiden solle, gefalle ihm trotzdem nicht.
Die Problematik im vorliegenden Fall ist, dass man gleichsam dann einen Spezialvertrag hätte, der in hängige Rechtsverfahren eingreift und ein Teil der Parteien in diesen hängigen Verfahren dann schlechter stellt als einen anderen Teil. Es wäre also eine Ungleichbehandlung und unter Umständen auch eine unzulässige Rückwirkung.
zumal es mit einem Entscheid nur des Schweizer Parlaments nicht getan wäre. Auch in den USA müssten Kongress und Senat zustimmen, was er für eher unwahrscheinlich halte, sagt Staatsrechtler Schweizer. Er schlage einen anderen Weg vor.
Ich glaube, unter dem geltenden Doppelbesteuerungsabkommen gibt es nur den Weg, dieses korrekt durchzuführen, mit ordentlichen Verfügungen der Steuerverwaltung und Beschwerderechten an das Bundesverwaltungsgericht.
Damit sei für ihn, so Schweizer, klar, das jetzt vom Bundesverwaltungsgericht gerügte Abkommen über die Auslieferung von UBS-Kundendaten an die US-Steuerbehörden biete kaum eine Lösungsgrundlage.
Eine Lösung für den Konflikt der USA mit der UBS muss anders gesucht werden, entweder über finanzielle Abgeltungen oder eben, dass die in diesem Abkommen vom August 2009 vereinbarte Zahl an Personen, die selbst deklarieren, erreicht wird.
Und diese Schwelle liegt bei 10.000 bei den US-Steuerbehörden nicht deklarierten UBS-Konti. Ob diese Zahl bereits erreicht ist, ist nicht bekannt.
11 Tage sind nun vergangen seit dem verheerenden Beben im Süden von Haiti. Trotz beispielhafter internationaler Solidarität, noch immer fehlt es an fast allem im Katastrophengebiet. Und Port-au-Prince bleibt eine Stadt im Ausnahmezustand. Allerdings eine, die kämpft, um wieder etwas Normalität zurückzugewinnen. Unser Sonderkorrespondent Peter Vögeli mit Eindrücken von einem Streifzug durch die Stadt.
Port-au-Prince, das ist in diesen Tagen eine krabbelnde, bunte Stadt in Ruinen. Wer überlebt hat, wohnt auf den Straßen und in Zeltstädten. Brasilianische Soldaten und die UNO sorgen für die Sicherheit. Doch abseits der Straßen, im Gewimmel der Zelte, sei es auch schon vorgekommen, dass Gangs junge Mädchen vergewaltigt hätten, sagt der haitianische Englischlehrer Thiel Mon.
The gangster used to do something wrong, like making sex with the girls by forcing.
Es ist der Englischprofessor Calixte Chosselin, der mich unter die Fittiche nimmt und sich energisch durch eine Stadt im Chaos bahnt.
Yali, yo! Yo! Free the way, guys!
Erste Station ist das Fußballstadion. In diesen Tagen Zeltstadt und Lazarett. Ein etwa anderthalbjähriges Kind schreit, als ihm ein Abszess im Nacken und Fuß behandelt wird. Infektionen seien das größte Problem zurzeit. Viele Verletzungen hätten sich nach einer Woche entzündet, sagt Arzt Rick Randolph von einer privaten Hilfsorganisation aus Kansas.
Many fractures, many cuts.
Und die offenen Wunden sehen hässlich aus.
And then after that, we have to worry about infectious disease, diarrhea, malaria, this sort of thing.
Und als nächstes werden wir mit Diarrhoe und Malaria im großen Stil zu kämpfen haben. Auf der Mitte des Fußballfeldes sitzen Familien unter Plastikblachen, die sich unter der drückenden Hitze ducken. Seit einer Woche wartet hier eine 17-köpfige Großfamilie. Bislang hätten sie einen kleinen Sack voll Reis, etwas Öl und Fisch erhalten, sagt eine Frau. Kein Wunder, denn an einem guten Tag haben beispielsweise die Amerikaner nur gerade 21 Tonnen Hilfsgüter für die Millionenstadt verteilen können. Die Amerikaner seien in der Stadt kaum sichtbar, sagt Calixte Chosselin. Vor einem großen Tor eines Industriekomplexes, in dem angeblich Nahrung verteilt werden soll, radebrecht Calixte Chosselin zwei peruanische Wachsoldaten in Grund und Boden.
Sir, es honorable brother aquí.
Aquí. No, mucha gente.
No, solamente porque es un intérprete también.
De quién?
Inglés.
Inglés. Inglés. Inglés.
Inglés.
Ja, pues, listo.
Und verschafft sich Eintritt für die kleine Gruppe.
Muy gracias, comandante.
Auf dem Gelände versuchen vielleicht 150 Menschen eine Halle zu stürmen, aus der das überforderte haitianische Rote Kreuz Nahrung verteilt. Ich arbeite hier, Aber bislang habe ich für meine fünfköpfige Familie gerade mal eine Dose Tomatenpüree ergattert, klagt eine Frau. Letzte Station ist Savan Pistash, ein Stadtteil an einem Hügel, auf den sich bislang kein Helfer und kein Journalist verirrt haben soll, wie ein Anwohner berichtet. An einer Stelle sind armselige Häuser in einem großen Krater verschwunden. Eigentlich müsste man die ganze Stadt abreißen, sinniert Calixte Chosselin.
Evacuate the city that is hardly damaged and level the block. Level the whole city. That's it. No house is good right now.
Und sein Kollege glaubt, dass die ganzen Hilfsanstrengungen höchstens 1% der Betroffenen erreicht hat.
Yeah, it's only 1%. It's only 1% of people received those things.
Auf einem Truck spielt ein junger Mann Gitarre, singt aus einem Psalm und alle freuen sich, dass das einer aufnimmt. Sein Lied endet mit den Worten «C'est pourquoi».
Peter Vögerli, die Reportage aus Port-au-Prince.
Oskar Lafontaine will nicht länger Chef der deutschen Partei Die Linken sein und er tritt auch ab als Bundestagsabgeordneter. Das hat er heute in Berlin angekündigt, rund 2 Monate, nachdem er wegen Krebs operiert worden war. Damit verliert das deutsche Parlament nicht nur einen brillanten Redner, weit größer ist der Verlust für die Linkspartei selbst. Sie muss nun ohne ihren populären Frontmann auskommen. Und das in einer Zeit, in der sich ihre Flügel erbittert bekämpfen. Aus Berlin Ursula Hürzeler.
Oskar Lafontaine gibt auf. Seine Krankheit hat ihn in die Knie gezwungen. Der Krebs sei ein Warnschuss, bekannte der Chef der Linkspartei, und seine zweite existenzielle Krise nach dem Attentat vor 20 Jahren. Damals hatte ihn eine verwirrte Frau mit Messerstichen lebensbedrohlich verletzt. Jetzt aber zieht der 66-Jährige die Konsequenzen. Doch leicht fällt ihm der Abschied nicht.
Ich will Ihnen hier nichts vorjammern, aber ich treffe solche Entscheidungen nicht leichtfertig und man muss irgendwann dann auch zur Kenntnis nehmen, was ist. Aber natürlich ist mir diese Entscheidung sehr schwer gefallen.
Es ist bereits das zweite Mal, dass der Vollblutpolitiker im Zenit seiner Macht abtritt. Beim ersten Mal kam der Schritt allerdings überraschender. 1999 hatte Lafontaine nämlich Hals über Kopf seine Ämter als SPD-Chef und Finanzminister hingeschmissen, weil er sich inhaltlich mit dem damaligen Kanzler Schröder überworfen hatte. Ein Schock, der bei vielen Genossen bis heute nachwirkt. Für Franz Müntefering, den späteren SPD-Chef, der Grund dafür, weshalb es mit der Linkspartei unter Lafontaine keine Zusammenarbeit gibt.
Lafontaine hat das Land im Stich gelassen, die Partei auf jeden Fall verraten an der Stelle. Er ist ein Spieler und einer, der der SPD schaden will. Das muss man immer im Blick behalten. Und da bin ich sehr fest in meiner Meinung, aber die Zeit wird vorbeigehen.
Tatsächlich schien die Karriere von Lafontaine nach dem Zerwürfnis mit der SPD jäh zu Ende. Der Frühpensionär schrieb fortan Kolumnen für die Bild-Zeitung und tingelte durch die Talkshows. Doch dann meldete sich der Kämpfer zurück, engagierte sich bei der Splittergruppe WASG und sorgte dafür, dass die PDS, die Nachfolgepartei der ostdeutschen SED, auch Fuß fassen konnte im Westen. Ein neuer Star war geboren, Oskar Lafontaine, die Galionsfigur einer neu gegründeten Linkspartei. Oskar, der Messias seiner Anhänger. Seither ist der Siegeszug in Fahrt und ein Ende ist nicht absehbar. Der Rücktritt ihres Spitzenmanns trifft die Linke deshalb hart. Weh tue es, sagte Gregor Gysi, der Fraktionschef der Linken im Bundestag. Oskar Lafontaine sei nicht ersetzbar.
Die Partei Die Linke, das muss ich so sagen, hätte es ohne Oskar Lafontaine so höchstwahrscheinlich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht gegeben.
Nun muss die erst 3-jährige Partei ohne ihr Zugpferd auskommen. Und das ausgerechnet jetzt, da sich die Linke seit Monaten zerfleischt. Realpolitiker aus dem Osten und Fundis aus dem Westen misstrauen sich zutiefst. Die einen wollen möglichst mitregieren, die anderen lieber opponieren. Oskar Lafontaine hat bisher mit seiner Autorität und seinem Charisma die Flügel zusammengehalten. Wer das künftig tun wird, weiß niemand. Doch der scheidende Chef ist zuversichtlich, dass seine Partei auch ohne ihn Erfolg hat. Als nächstes bei den Wahlen im Mai.
Wir werden in Nordrhein-Westfalen unseren Wahlkampf hinlegen und wir werden als die Partei auftreten, die zuverlässig kämpft. Dagegen, das, was jetzt geplant ist, dass die Kosten der Bankenskandale nochmal der Bevölkerung aufgeladen werden.
La Fontaine selbst zieht sich nun ins Saarland zurück, dorthin, wo seine Ausnahmekarriere begonnen hat. Nach Bürgermeister in Saarbrücken und Ministerpräsident ist er jetzt Fraktionschef der Linken im Landtag. Doch ihn abzuschreiben wäre wohl ein Fehler. In seinem bewegten Leben hat er oft genug bewiesen, dass er auch wieder aufstehen kann.
Das war ein Bericht von Ursula Hürzeler aus Berlin. Zigeuner-Jazz, der Begriff ist verbunden mit dem Namen Django Reinhardt. Eine Mischung aus amerikanischem Swing, französischer Musette und der traditionellen Musik der Sinti. Django Reinhardt gilt als Gitarrengenie, als Jazzlegende, aber das Leben neben der Musik war ebenso wichtig für ihn im Familienclan in Saint-Moix-sur-Seine, einem kleinen Dorf außerhalb von Paris. Da, wo Django Reinhardt heute 100 Jahre alt geworden wäre. Da pilgern jedes Jahr 15.000 Fans zum Django Reinhardt Festival hin. Evi Seibert von der ARD war in Samoa auf Spurensuche.
Einer der emotionalen Höhepunkte des Musikfestes findet auf dem Friedhof von Samoa statt. Da liegt, zurzeit tief verschneit, das Grab von Django Reinhardt. Nur eine steinerne Gitarre ragt aus der Schneedecke.
Le Festival Django Reinhardt, nous avons une messe.
Wir feiern traditionell auf der Seine-Insel eine Messe mit den Musikern des Festivals und dann ziehen wir hier zu seinem Grab und legen Blumen nieder, zusammen mit seiner Familie.
C'est une tradition qu'on entretient avec la famille.
Bürgermeister Robinet lacht bei der Frage, wie groß diese Familie Reinhardt denn nun sei. Im Sommer rollen hunderte Wohnwagen an und jeder der Insassen behauptet, irgendwie mit Django verwandt zu sein. Aber hier in Samoa leben tatsächlich noch zwei Familien, die direkt von ihm abstammen. Zum einen seine Enkelin und ihr Sohn Levis. Sie wohnen aus alter Tradition im Wohnwagen und kochen draußen am offenen Feuer. Auch wenn es eiskalt ist und seit Tagen kein Wasser mehr fließt. Levis hatte es zu Beginn nicht einfach im Dorf, erzählt der Bürgermeister.
Er
hat sich darüber geärgert, dass man ihn einen Zigeuner nannte. Ich habe ihm dann gesagt, hör mal, dein Urgroßvater war auch Zigeuner und ein weltberühmter Musiker dazu. Du kannst wirklich stolz auf deine Herkunft sein.
Levis gibt schon Gitarrenkonzerte genauso wie sein Onkel David, ein Enkelsohn von Django Reinhardt. David ist gerade in feste vier Wände gezogen und hat Bilder aufgehängt, die sein Großvater Django gemalt hat.
Als er nach Samoa kam, hat mein Opa angefangen zu malen. Wir haben 11 Bilder von ihm.
Malen, angeln und Billard spielen. Das waren Django Reinhardts Lieblingsbeschäftigungen in Samoa. Im Billardspielen war er einsame Spitze und gewann sogar die Meisterschaften gegen den Nachbarort. Anfangs spielte er noch in Paris Gitarre, in Saint-Germain. In den Clubs dort war der Jazz nach dem Krieg das neue große Ding. Einer seiner Mitmusiker erinnert sich an Django, der genauso genial wie völlig unzuverlässig war.
Bonjour, on a vu Django arriver.
Eines Tages tauchte plötzlich Django auf mit seinem ganzen Clan. Die Kinder spielten auf der Straße zwischen all den bekannten Leuten in den Cafés wie Jean-Paul Sartre oder Simone de Beauvoir. Die Reinhardts quartierten sich im Hotel ein und Django spielte in den Clubs, aber immer nur so lange, bis er genug Geld beisammen hatte. Dann ging er zurück nach Samoa zum Angeln.
Le temps de gagner suffisamment d'argent pour la tribu.
Django Reinhardt hatte zuvor schon einige Jahre in der Stadt und am Stadtrand verbracht. Die Familie erzählt gern die Geschichte, wie er sich von seiner Frau über die schlammige Wohnwagensiedlung zur Metro tragen ließ, damit er mit sauberen Schuhen zum Auftritt kommen konnte. Nun ruhen Django, seine Frau und Sohn Babik gemeinsam in einem Grab in Saint-Moix-sur-Seine. Bürgermeister Robinet.
Il est mort jeune, 43 ans.
Er ist jung gestorben, wurde nur 43 Jahre alt. Er kam damals mit dem Zug aus Paris, es war ein heißer Tag. Django stieg am Bahnhof, ein paar Kilometer von hier aus, und ging zu Fuß nach Samoa. Er setzte sich dann erschöpft auf eine Bank an der Seine und bekam einen Schlaganfall. Er starb im Krankenhaus oder auf dem Weg dorthin, das weiß man nicht genau. Für uns ist er jedenfalls hier gestorben und begraben in
Samoa-sur-Seine.
Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Monika Oetli und für die Nachrichten Thomas Akola. Am Mikrofon war Philipp Scholkmann.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.